Herzlich willkommen auch von mir hier im Gottesdienst der Christusgemeinde, auch online. Für die, die mich nicht kennen, hier im Saal sind das wahrscheinlich die meisten. Mein Name ist Miriam Schaub, ich bin hier eine der Pastoren. Und ich habe die Freude, die Predigt halten zu dürfen. Und es ist total schön, hier im Saal ist mal wieder richtig gut was los. Ist der Hammer! Richtig schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr euch alle so schön an die Regeln haltet. Das freut mein Herz. Und schön einfach, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, oder? Ey, wie schön ist das denn? Ich freue mich. Ich freue mich total. Ich glaube, ich stelle das Haus doch mal ein bisschen weit auf die Seite. Und heute ist die Predigt wirklich wahr dem Sprichwort gefällig, wovon dein Herz voll ist, von dem läuft der Mund über. Ich habe mir viele Gedanken zur Predigt gemacht. Ich hatte ganz viele mögliche Themen im Kopf und bei keinem hat es so richtig Flutsch gemacht. Ich wollte gerade schon sagen, wer kennt das von euch, aber die wenigsten kommen wahrscheinlich in die Verlegenheit, regelmäßig Predigten vorzubereiten. Aber ihr kennt es, manchmal merkt ihr einfach, oh, da leitet jetzt gerade der Heilige Geist und hier passt's. Also so alleine dieses Gefühl, ich glaube, das kennen wir hoffentlich alle. Und irgendwie, ja, war das ein langer Weg. Und dann dachte ich mir so, ey, was bewegt mich denn gerade? Also ich habe brav gelernt im Hermeneutikunterricht die sogenannte hermeneutische Großwetterlage anzugucken. Das heißt, was beschäftigt mich und was beschäftigt meine Gemeinde? Das heißt, was passiert gerade in der Welt, was passiert gerade in unserer Stadt, was passiert gerade in unserer Gemeinde, was sind Sachen, die uns gerade bewegen? Und daran sollte man sich orientieren oder darf man sich dann orientieren, wenn man so in der Predigtvorbereitung ist. Und ich dachte, okay, was bewegt mich denn gerade? Und mich bewegt gerade dieses Haus. Mein Haus und ich, wir sind zurzeit gute Freunde. Das steht auch immer bei uns auf dem Tisch, wenn wir arbeiten, Melli und ich. Wir belagern gerade oben den TBS-Raum als Büro. Und da steht mein Häuschen. Ich habe das Dach wieder drauf gemacht. Für die, die es aufgefallen ist, es war zwischendurch ab. Und ich dachte mir, naja, predigen wir weiter übers Haus. Für was steht denn das Haus? Wer weiß es denn? Das ist jetzt auch erstmal relativ naheliegend. Das Haus ist die Gemeinde. Sehr gut. Das Haus ist die Gemeinde. Die letzten Wochen und Monaten oder grundsätzlich ja, seit ich auch da bin, aber in letzter Zeit noch mal mehr, beschäftige ich mich mit uns als Gemeinde. Wer sind wir? Was können wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Ja, was passiert in Zukunft mit uns? Wir haben angefangen, zusammen diesen Gedanken zu denken. Im Februar 2020, Mann, waren wir naiv. Hätten wir da schon gewusst, was wenige Wochen später auf uns zukommt, hätten wir anders gedacht. Heißt, unsere Gedanken sind nochmal ganz neu durchgerüttelt worden und plötzlich sehen Realitäten anders aus. Und plötzlich müssen wir Gemeinde vielleicht doch nochmal ganz anders denken. Und wieder andere Sachen sind gleich geblieben. Manche Sachen ändern sich einfach nicht. Andere wiederum ändern sich. Also was sich nicht ändert, ist die Tatsache, dass sich bei uns was ändert. Auch in dem Sinne, dass wir der Zukunft voranblicken und die Pläne auch dahin gehen, dass irgendwann unser hochgeschätzter Joachim fertig ist. Ja? Dass der irgendwann mal wohlverdient den Stab übergibt. Die große Frage ist, an wen? Nein, natürlich nicht, das ist uns auch klar, an wen der Stab gibt. Aber wir denken darüber nach, was passiert dann? Ja, was passiert, wenn Joachim in die zweite Reihe tritt und ich die Verantwortung trage? Was kommt dann dazu? Und wie wollen wir unser Gemeindehaus, nicht das Gemeindehaus, sondern das Haus, das sich Gemeinde nennt, bauen? Was ist uns wichtig? Was ist mir wichtig? Und wir als Gemeindeleitung, wir sind da zurzeit auch dran. Wir fahren in 2 Wochen auf eine Klausurtagung, knapp 2 Wochen, und wollen genau darüber nachdenken, was ist uns eigentlich wichtig. Unsere Hauptfrage ist, in all dem, was sich ändert, in all dem, wo wir Gemeinde vielleicht ganz neu denken müssen, was sind die Sachen, die wir sagen, das wollen wir haben. Das ist das, worauf wir nicht verzichten wollen. Das sind die Werte, das sind die Dienste, das sind die Sachen, die unumstößlich sind, die sich vielleicht in der Struktur und in der Ausprägung ändern dürfen, aber sagen wir, das wollen wir. meine erste Frage an euch, und das ist auch eure Hausarbeit, ja, nehmt es doch mal mit nach Hause, denkt drüber nach, redet vielleicht in euren Hauskreisen darüber. Warum kommst du zur Gemeinde? Damit meine ich nicht unbedingt per se die Christusgemeinde, sondern warum Gemeinde? Stell dir vor, bei dir jemand im Geschäft bekehrt sich und die Person sagt, ja, Jesus, finde ich gut, bin ich dabei, aber Gemeinde, ich kann mir die Predigten online anhören, ja, ich höre eh viel lieber Bethel als irgendwie Maya Lieschen da bei euch in der Gemeinde, so, ne? Lobpreis, ja, ihr gebt euch ja Mühe und das ist ganz nett und heute war auch ganz schön, aber so an Jesus Culture kommt ihr nicht ran. Ja, da höre ich mir lieber das neueste Album online an. Prima, alles gemütlich von daheim, kann ich die Füße hochlegen, kann ich Pyjama anbehalten. Warum kommst du zur Gemeinde? Was ist das, was dir wichtig ist in der Gemeinde? Was ist das, was du an Gemeinde suchst? Warum Gemeinde? Und nicht einfach Sofa-Gottesdienst. Muss man nicht immer zur gleichen Zeit aufstehen? Mache ich halt, wenn ich wach bin, ja. Warum kommt ihr zur Gemeinde? Das ist erstmal unser Denkansatz. Zu allem, was ich jetzt weiter sage, musst du dich immer fragen, wo sehe ich mich darin? Wo sehe ich mich in jedem einzelnen Teil, worüber wir gleich reden werden? Und was ist mein Anteil, den ich daran habe? Wo bin ich da dabei? Wir haben am Freitag, Melli und ich, einen Jugendtag gehabt. Für die, die es nicht so mitbekommen, weil ihr einfach nicht in der Altersklasse seid oder Kinder habt in der Altersklasse, Upper Room, was bisher unsere Jugendgruppe war, die sind nicht mehr so jung. Also normalerweise ist so die Jugend so bis 18, 19 und dann werden sie vielleicht Mitarbeitern bleiben da, aber eigentlich ist die Jugend so zwischen 14 und 18. Wir haben eine Person unter 18. Alle anderen sind so da drüber. Dann haben wir gesagt, prima, wir lieben unsere Gruppe, wir behalten Upper Room bei. Aber es wird die jungen Erwachsenenarbeit. Und wir machen eine neue Jugend auf. Mit Leuten, die auch tatsächlich jugendlich sind. Ja? Und da haben wir uns überlegt, was wollen wir eigentlich von Jugend? Was ist uns wichtig? Was muss man so planen? Und wir kamen mit drei Punkten, die wir von Jugend wollen. Ich dachte, eigentlich ist das genau das, was ich auch für Gemeinde will. Der Grundsatz, wenn jemand fragt, warum Gemeinde, was willst du? Beziehungsweise vier. Ich mache mal einen vierten Punkt, aber der ist eigentlich klar. Den nehme ich zuerst. Warum Gemeinde ist, weil ich Gott anbeten und ihm die Ehre geben möchte. Das ist so, sagen wir mal, Grundlage ist unsere Bodenplatte, falls euch erinnert. Ich will Gott die Ehre geben, ich will ihm anbeten, ihm begegnen. Und warum Gemeinde? Für mich, Gott ist überall und ich komme besonders gut mit Gott ins Gespräch, wenn ich draußen unterwegs bin und spazieren gehe. Das liegt an meiner Art zu denken und ich kann einfach besser denken, wenn ich mich bewege, wenn ich was Bach nehme her. Und da begegne ich Gott in der Natur. Oder wo auch immer ich bin. Und ich liebe es, Gott in meinem Alltag zu erleben. Aber da ist so ein bisschen diese Sehnsucht in uns eingebaut, an einen Ort zu kommen, wo Gott wohnt. Die Israeliten sind früher in den Tempel gegangen. Das ist so, da sammelt man sich. Da geht man ganz bewusst hin und ich wünsche mir, dass ihr Gott ganz bewusst auch in eurem Alltag erlebt, das ist nicht die Frage, aber ich glaube, in uns allen steckt so ein bisschen die Sehnsucht, ins Haus Gottes zu kommen, ins Allerheiligste, um ihm da zu begegnen. Deswegen Gemeinde. Was ich will von Gemeinde, ist, dass die, die schon da sind, zu reifen Christen werden. Was es genau heißt, darauf gehe ich gleich näher ein jeweils. Das zweite, was ich möchte, ist, dass Leute zu einem neuen Leben in Christus finden. Dass Leute, die noch nichts von Jesus gehört haben, dass die kommen, dass sie einen Eingang finden in die Gemeinde und dass sie Jesus kennenlernen und neues Leben in ihm finden. Und das dritte, was ich will, ist, dass wir als Gemeinde zum Segen für unsere Stadt werden. Dass wir hier sitzen und nicht nur unseren eigenen Kreis nett gestalten und ob wir da sind oder nicht, das juckt die Gegend nicht. Sondern ich möchte, dass wir ein Segen für unsere Stadt sind und der dienen. Dass wir unserer Stadt Bestes suchen. Und ihr kennt mich, ich denke in Strukturen, ich denke in Konzepten, in Rahmenbedingungen, in Regeln. Ich mag Regeln, falls jemand das noch nicht mitbekommen hat. In denen kann man sich frei bewegen. Und meine große Frage ist immer, wie ist der Weg einer einzelnen Person in und durch unsere Gemeinde? Wird bei uns reingeboren? Wie geht er durch den Kinderdienst, Teenie-Jugend? Wird irgendwann Mitglied? Wie findet er einen Hauskreis? Oder jemand kommt durch die Tür? Von wem wird er begrüßt? Wie findet der Anschluss? Wie findet der einen Hauskreis? Wie wird der Mitglied? Wie wird der Gemeindeleiter? Wie wird der Pastor? Im weitesten Sinne. Ihr wisst, was ich meine. Und da hilft mir mein Hausmodell. Und ich versuche jetzt mal beides zu kombinieren, damit ihr versteht. Einerseits, wo komme ich her? Ich will Gott begegnen. Ich will, dass wir reife Christen werden. Ich will, dass Leute Jesus kennen, ein neues Leben in ihm finden. Und ich möchte, dass wir unserer Stadt dienen. Das erste ist die graue Bodenplatte. Ja? Die graue Bodenplatte, das Fundament unserer Gemeinde, darauf, wo wir aufbauen, das ist das Wort Gottes und unsere persönliche Beziehung zu Gott. Das muss untrennbar zusammengehen. Und es ist das, was alles stabilisiert, was jeden Bereich zugrunde liegt, was uns zusammenhält und was unumstößlich ist. Das Wort Gottes und unsere persönliche Beziehung zu ihm. Und darin wollen wir wachsen. Darin wollen wir leben, Gott erfahren und unser Leben drumherum gestalten. Unser Dach ist kunterbunt. Es besteht aus allen vier Farben der Wänden. Und das ist unsere Gemeinschaft. Das ist das, was wir richtig gut können. Gemeinschaft. Und wenn wir mal in die Bibel lesen und uns fragen, okay, was finden wir denn an Kirche in der Bibel? Ja, dann finden wir sowohl die Gemeinschaft, die die Israeliten im Alten Bund hatten, aber auch das, was ab der Apostelgeschichte als Gemeinde gegründet wird. Und wir finden in der Apostelgeschichte 2 unter anderem, dass sie sich in den Häusern trafen und zusammen gegessen haben. Gemeinschaft ist ein wichtiger Teil. Und alles, was wir machen, machen wir in Gemeinschaft. Und wir haben schon viel über Gemeinschaft gepredigt die letzten Jahre, dass wir gewinnt. Ihr kennt es alle, ihr wisst es alle. Deswegen lasse ich das Dach heute mal so stehen. Es ist wichtig und es sandwicht den Rest zwischen dem Wort Gottes und der Gemeinschaft, die wir lieben. Dass wir zu reifen Christen werden, ist wahrscheinlich der längste Punkt, deswegen fange ich mit meinem zweiten Punkt an, der auch mit dem dritten Punkt, die gehören zusammen, dass Leute zu uns finden, dass Leute Jesus kennenlernen und dass wir unserer Stadt dienen. Und dafür ist meine rote Wand. Meine rote Wand hat 3 große Öffnungen. Ja, natürlich müssten die anderen Wände auch Fenster haben und so, darüber reden wir, also das ist halt ein grobes Modell. Aber die 3 Öffnungen, die sind wichtig in der roten Wand. Die rote Wand nenne ich mal grob Mission. Aber eigentlich ist die rote Wand die Eingangswand, die nach außen gerichtete Wand, die Wand, die zu unserem Jahresthema passt. Mach dich auf, sei Licht. Ja? Und zwar die 3 Bereiche, die ich in dieser Wand sehe, sind Mission, der Welt dienen, rausgehen und Leuten das Evangelium bringen, aber in einer dienenden Art und Weise, es kann so vielfältig aussehen, Mission. In Evangelisation ganz konkret das Wort Gottes weitergeben in deiner Nachbarschaft, bei deinen Kollegen, da wo du gehst und stehst, sagen, hey, das Reich Gottes ist nah. Und das dritte habe ich mal Diakonie genannt. Der Stadt dienen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass es zum ersten großen Streit und Unstimmigkeiten kommt, weil die Apostel versucht haben, es alles gleichzeitig zu tun und die Witwen und Waisen gesagt haben, hey, wir kommen zu kurz. Irgendwie habt ihr keine Zeit für uns. Und sie haben Diakone benannt, Stephanus ganz vorne mit dabei, die den Auftrag bekommen haben, ey, ihr dient den Armen und den Kranken. Ihr geht raus. Da kommt das Wort Diakonos her. Der Diakon, der rausgeht. Aber das kann alles sein. Von ich feg auch bei meinem Nachbarn vor der Tür, weil der gerade anscheinend nicht die Zeit gefunden hat, seine Kehrwoche zu machen. Oder ich stelle auch seine Tonnen wieder rein, wenn er es vergessen hat. Bis hin zu, ich treffe mich mit meinen Nachbarn zum Tee, weil er krank ist und keinen Außenkontakt hat und ich gehe für ihn einkaufen oder was auch immer. Und ich wünsche mir, dass wir darin richtig gut werden. Wir sind darin schon ziemlich gut, weil unser Hauptpastor das als seine Hauptbegabung unter anderem hat. Das ist ein Evangelist. Der liebt es, rauszugehen. Der liebt es, Menschen zu dienen. Aber ich bin eine von denen, die glauben, dass wir immer noch besser werden können. Nicht, weil das, was wir jetzt haben, schlecht ist und nicht ausreicht, sondern ich einfach glaube, dass wir bis zu unserem Tod immer dazulernen können und immer ein bisschen mehr wachsen können. Und das liebe ich und das hoffe ich, dass das für uns eine echte Stärke wird und dass Leute sagen, hey, das ist ein Zeichen eurer Gemeinde, dass Leute Jesus kennenlernen und dass ihr eurer Stadt zum Segen werdet. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber, ich weiß, dass wir gerade an vielen Stellen schrauben können. Ich glaube, das ist eine Sache, die gerade anderen Sachen vielleicht hinten ansteht, aber die tief in unserem Herzen brennt. Und einer der Hauptgründe ist, warum wir Gemeinde leben sollten. Weil wir Reich Gottes bauen wollen. Ich komme nicht einfach nur zur Gemeinde, um aufgebaut zu werden. Das ist gut, das ist wichtig. Und wie gesagt, das ist jetzt gleich der Hauptteil, die anderen drei Wände, über die ich rede. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es eigentlich darum geht, Reich Gottes zu bauen. Rauszugehen und Menschen von der Wahrheit zu erzählen. Mein zweiter Teil, warum ich Gemeinde liebe, warum ich Gemeinde bauen möchte und was so wichtig für uns ist. Und das betrifft meine ersteren zwei Punkte, ist, dass wir Gott anbeten wollen, weil er es wert ist. Das ist meine allererste Hauptmotivation. Wir sind geschaffen für Anbetung. Und Gott ist so gut. Und ihm gebührt unser Lob. Wir haben die Gnade, dass wir immer kommen dürfen mit allem, was uns bewegt. Und ich glaube, darin sind wir halbwegs gut, zu Gott zu kommen und ihm zu sagen, was wir brauchen. Und es ist gut so. Geht zu Gott mit allem, was ihr habt. Nichts ist zu groß, zu klein für ihn. Aber manchmal vergessen wir darüber, auch einfach mal nur zu anbeten. Einfach nur Ehre zu geben. Als ich so in meiner Vorbereitung steckte und nicht so recht vorankam, habe ich gerade mal wieder mit meiner Familie geskypt oder halt facetimed. Meine kleine Schwester ist gerade in Berlin mit dem Kind und so, und die liebt es dann immer, auch die Tante anzurufen. Und die meinten so, ja, was machst du halt gerade? Ich so, ja, Predigtvorbereitung, ich bin mir so ein bisschen unsicher, was ich predigen soll. Meine Mutter war in der und der Serie. Da predigt er doch immer über diese zwei, irgendwas mit Abihu. Ich so, Nadab und Abihu, die Söhne Aarons. Ja, ja, das ist doch immer so eine witzige Predigt in der Serie. Ist ja prima, Nadab und Abihu, darüber kann ich predigen, das sind die Söhne Aarons. So, was hat jetzt diese kleine Geschichte mit unserer blauen Wand zu tun? Nadab und Abihu waren die Söhne Aarons. Aaron war der erste hohe Priester und die Aaroniter sind das priesterliche Geschlecht im Volk Israel, das Stamm der Priester. Und im Alten Testament, im Alten Bund, war es ja so, dass nur der hohe Priester und auch nur einmal im Jahr ins Allerheiligste kommen durfte, um in der direkten Gegenwart Gottes zu sein. Und es war auch nur ihm vorenthalten. Nadab und Abihu waren die Nächsten in der Erbfolge. Wenn ihr Vater Aaron den Löffel abgibt, dann wären sie dran. Und dann wäre es an ihnen, diesen Ritus zu vollziehen und ins Allerheiligste zu gehen. Die beiden konnten aber nicht warten. Haben gesagt, ja, voll cool. Wir waren dabei, als Gott uns erzählt hat, wie man das macht. Wir wissen, was los ist. Wir kennen uns mit den Sachen aus. Komm, wir machen das einfach mal. Und die beiden sind ins Heiligtum gegangen, haben Räucherwerk vom Altar genommen und auf ihre Pfannen gelegt und sind unterm Vorhang durch ins Allerheiligste, um dort Gott zu begegnen. Wer weiß, was mit den beiden passiert ist? Die sind gestorben. Weil Gott so rein und so heilig ist, dass alles Unreine und alles Unheilige in seiner Gegenwart nicht bestehen kann. Das ist nicht, dass er gesagt hat, ihr habt was falsch gemacht, ich werde euch bestrafen. Sondern es ist einfach so, dass in seiner Herrlichkeit alles Unreine aufhört zu existieren. Wenn du Licht anmachst, sagt ja nicht die Hälfte der Dunkelheitsdinger, nö, wir bleiben hier. Sondern wenn du Licht anmachst, ist Licht an. Und Dunkelheit muss aufhören zu existieren. Ja, wir reden jetzt nicht über Schatten und dunkle Ecken und so, sondern vom Grundprinzip. Gott ist nur heilig. Und preis den Herrn, wir leben im neuen Bund. Jesus hat uns reingewaschen, wir dürfen kommen. Aber wir vergessen darüber manchmal, wie heilig Gott wirklich ist. Es ist so schön, dass wir so einfach kommen können. Es ist solche Gnade. Aber es birgt auch die Gefahr, dass es zu leicht ist. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die die Herrlichkeit Gottes kennt. Und die sagt, lass uns anbeten. Oh, kommt, lasst uns anbeten. Ja, ich liebe das Weihnachtslied. Könnt das immer singen, nicht nur Weihnachten. Und es birgt sich so viel, wenn wir mit Gott in seiner Herrlichkeit unterwegs sind. Meine blaue Wand ist unser geistliches Leben, das wir in dieser Gemeinde leben. Da fällt Anbetung, gesungene Anbetung rein. Da fällt Gebet rein. Alles, wo wir gemeinsam Gott suchen, da fallen Sachen wie Prophetie und hören das Gebet rein. Das ist für mich eins der Dinge, wo ich sage, egal was ist, ich möchte, dass in dieser Gemeinde Prophetie gelebt und praktiziert wird. Weil ich glaube, dass das direkte Reden Gottes was mit uns macht und unsere Herzen verändert. Das ist alles bei mir blau. Zu sagen, hey, lass uns in der Herrlichkeit Gottes wandeln. Und für mich zählt da zum Beispiel auch die alles Übernatürliche rein. Ich glaube, und das fällt uns manchmal ein bisschen schwer, und darüber könnte ich eine eigene Predigt reinhalten, glaube ich. Ich glaube, es fällt uns manchmal schwer, das so hinzunehmen und wirklich unseren Kopf rumzukriegen, dass wir in einer sichtbaren und unsichtbaren Welt leben. Dass Gottes Realität, wir beten jedes Mal im Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Wir denken darüber gar nicht nach, was heißt es denn wie im Himmel? Ich glaube, da sind Sachen und Realitäten unterwegs, die noch nicht unbedingt so auf unserer Erde sind. Und ich möchte, dass wir bei Gott so nah dran sind, dass wir sagen, Herr, was passiert denn gerade bei dir im Himmel? Was ist denn schon Realität? Und ich möchte, dass wir die Kanäle sind und sagen, wir holen uns auf diese Erde. Wir wollen in ihm unterwegs sein. Ich glaube daran, und Freunde, dafür geht ihr einfach in eine Mühlheimer Verbandsgemeinde, dass wir eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist haben können. Und sollten. Also es tut uns auf jeden Fall gut, wenn wir die haben. Und das heißt, in meinem Alltag, wo ich gehe und wo ich stehe, mit dem Eingreifen Gottes zu rechnen. Dass er auch was dazu zu sagen hat. Dass er auch sich um Kleinigkeiten kümmert. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber es ist einfach einer meiner Lieblingsbeispiele, weil es so banal ist. Ich habe noch in Berlin gewohnt. Und ich habe mich morgens fertig gemacht und ich hatte, was man im Neudeutschen sagt, ein Good Hair Day. Mein Haar saß. Ja? Und ich hatte den Gedanken, nimm den Haargummi mit. Und ich dachte mir, so ein Blödsinn, mein Haar sitzt. Ja? Das will ich ja jetzt nicht in den Zopf machen und hinterher ist es nie, wie es vorher war. Und ich gehe los, ich bin auf dem Weg zur Uni und ich stehe auf dem U-Bahnhof. Die U-Bahn fährt ein. Ich weiß nicht, wer das kennt. U-Bahn fährt ein, meine Haare husch, überall kleben dir im Gesicht rum. Und ich dachte mir, hätte ich mal ein Haargummi mitgenommen. Und Gott so, habe ich doch gesagt. Und ich liebe es, so mit Gott unterwegs zu sein. Dass er sich auch um so eine kleine... Und ich glaube, dieser Gedanke, den ich hatte vor dem Spiegel, dass ich ein Haargummi mitnehmen soll, dass das der Heilige Geist war. Dass er sich auch so um Kleinigkeiten kümmert. Und das ist Leben im Heiligen Geist, im Alltag zu sagen, wo ich gehe, wo ich stehe, was ich mache... Beziehe ich Gott mit ein. Wenn ich irgendwo stehe, was hatte ich denn euch? Ich saß beim Friseur und der junge Mann hat mir was erzählt, was echt mein Herz bewegt hat. Und ich saß die ganze Zeit da und habe gebetet, Herr, was soll ich ihm sagen? Was ist das, was auf deinem Herzen ist, was ich dieser Person mitgeben soll? Hast du ein besonderes Wort für ihn? Hast du irgendwas? Und ich konnte dem Mann einfach immer wieder bestätigen, dass egal wie seine Lebensumstände sind, dass Gott ihn liebt. Das war super. Der hat wirklich danach gefragt. Der hat gesagt, hey, ich weiß aber nicht, ob Gott mich liebt. Und ich habe das mal gewusst und ich weiß es nicht mehr, weil mir Leute sagen, dass so wie ich mein Leben lebe, Gott mich nicht mehr liebt. Und ich sagen konnte, ey, ich kann dir zusichern, Gott liebt dich. Egal. Egal, was du machst. Und das wünsche ich mir, dass wir darin wachsen. Und das ist Teil dieses meines eines Hauptpunktes, dass wir zu reifen Christen werden, ist unser Wachstum in unserem geistlichen Leben. Ja, aber wie wachsen wir dann in unserem geistlichen Leben? Wo weiß ich denn, wie das funktioniert? Es gibt eine Person hier im Raum, die sagt dann hinterher zu mir, immer wenn ich sowas sage, hey, es ist so super, wie du immer mit Gott redest. Ich würde es auch gern können. Wie machst du das denn? Ha. Darüber kann man lehren. Und das passiert unter anderem in meinem gelben Bereich. Gelben Bereich habe ich mal mit Lehre oder mit Wachstum oder Bevollmächtigung. Ich habe noch kein richtiges Wort dafür gefunden. Bei Gelb geht es darum, Input zu bekommen, gelehrt zu werden, ja, biblische Wahrheiten zu lernen. Da sind Seminare und Gastsprecher für mich im Kopf so drin. Leute kommen und sagen, ja, ich erzähle dir mal, wie es ist, Gottes Stimme zu hören und wie wir das lernen können. Da ist aber auch einfach alles gottesdienstliche Geschehen drin. Wenn wir zusammenkommen und direkt frontal Input bekommen, Lehre bekommen. Wir sagen, wir strecken uns danach aus, wir wollen Gottes Wort besser verstehen. Und wir wollen besser verstehen, was es heißt, als Christ in dieser Welt unterwegs zu sein. Es gibt Leute, die haben eine unglaubliche Lehrbegabung. Es gibt Leute, es gibt sogar das Amt des Lehrers. Ja? Fünffältiger Dienst, 5 Ämter. Und wir hätten hier bei Rot den Evangelisten, das ist ein Amt. Bei Gelb hätten wir den Propheten, das ist ein Amt. Und es gibt das Amt des Lehrers. Unsere liebe Auszubildende hat zum Beispiel diese Hauptbegabung des Lehrers, wenn man den fünffältigen Dienst anguckt. Super, ich habe die nämlich nicht als Hauptbegabung. Ich bin da nicht so strukturiert, aber ihr kennt mich ja. Also im Predigen strukturiert, ich bin schon ein strukturierter Mensch. Aber Lehre ist so wichtig. Lehre ist sich reinbuddeln. Früher auf Kinderreisen hatten wir immer eine Handpuppe, das war so ein Tausendfüßlerwurm. Und der hieß Theophil Grabig. Ja? Theophil ist Gott liebend, ja? Kennt ihr vielleicht aus der Chemie? Ja, Chemie für die Chemie. Aus der Chemie, ja, Lipophil ist zum Beispiel fettliebend. Ja? Wenn du Seife hast, hast du immer lipophile Seite. Und Theophil ist Gott liebend. Also er hieß Gott lieb sozusagen und dann Grabig. Weil der saß immer auf der Bibel drauf und er sagt, ich grab mich in die Bibel rein. Und dann gingen immer die Geschichten los. Er hat immer irgendwas erzählt und dann ging es um die Geschichten. Und ich hoffe, dass wir so eine Theophil Grabiche werden. Ja, wir sagen, wir lieben Gott und wir wollen uns in sein Wort reingraben. Und das Verstehen, das Aufsaugen. Die letzten Wochen waren bei mir eine Zeit, wo ich gesagt habe, ey, ich kann Paulus und seine Briefe immer besser verstehen. Weil mein Leben Umstände hat, wo ich auf einmal die Briefe aufschlage und denke, ah, das mein Paulus. Cooler Mann. Lass uns neugierig bleiben, was die Bibel uns lehrt. Da steckt so viel drin. Wir können so viel lernen von dem Guten, von dem lebendigen Wort. Aber es ist nicht alles nur Frontalunterricht in so einer Gemeinde. Also eigentlich sollte der geringste Teil Frontalunterricht sein. Ja? Und das, ihr kennt es, wir haben darüber in letzter Zeit öfter gesprochen, ist unsere grüne Seite. Unsere grüne Seite ist gelebte Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist Gemeinschaft plus J-Faktor, sag ich mal. Ja? Das Gemeinschaft extra special. Das gemeinsam unterwegs sein, sein Leben teilen, mit dem Hauptfokus darauf, in Gott zu wachsen. Gemeinsam unterwegs zu sein, voranzugehen. Ey, wenn du weit laufen möchtest, wenn du schnell laufen möchtest, dann lauf alleine. Wer schon mal mit Kindern spazieren war, weiß das. Aber wenn du weit kommen möchtest, dann geh in der Gruppe. Weil alleine geben wir schneller auf oder sind irgendwann am Ende mit unseren Weisheiten und dann, naja, dann lassen wir es halt auch wieder. So. Aber wenn wir gemeinsam unterwegs sind und uns gegenseitig anfeuern und bevollmächtigen und immer wieder nachfragen, boah, dann merken wir, da verändert sich was in mir. Wenn du sagst, ja, ist ja wunderschön, in die Bibel sich reinzugraben und mehr davon zu lernen, aber im Gottesdienst ist es immer nur so lala, aber alleine schaffe ich es nicht, ständig meine Bibel zu lesen. Ich weiß, ich soll jeden Tag meine Bibel lesen und beten, wenn ich wachsen will, aber irgendwie kriege ich das nicht so hin. Bibel ist ein bisschen langweilig und das verstehe ich nicht so gut. Und ich bin eh nicht der große Leser. In der gelebten Jüngerschaft geht's besser. Mit einer Kleingruppe zum Beispiel. Mit einer Zweierschaft. Mit Leuten, mit denen man gemeinsam Bibel liest. Und heute ist ja das so prima mit der Technik, ja, wenn du die YouVersion runterlädst, die App, die Bibel-App, ja, dann kannst du so geteilte Bibellesepläne haben. Und dann, egal wo du bist, und das muss ja dann noch nicht mal ein Pforzheimer sein, vielleicht kennst du ja jemanden in Hannover oder, weiß ich nicht, London oder Buxtehude, dann könnt ihr sagen, lass uns zusammen den gleichen Leseplan lesen, dann kann man sich hinterher auch austauschen, dann gibt es so eine Kommentarfunktion. Oder man kann sich anrufen und sagen, Mensch, was hast du denn heute von der Bibellese gehalten? Oh, das habe ich nicht verstanden. Und dann fängt man an, darüber zu reden und plötzlich geht einem Lichtchen auf. Ha, oh, ich habe ein Stückchen mehr verstanden. Oder man sagt, oh, ich versuche gerade durch das und das in meinem Leben durchzuarbeiten und irgendwie komme ich nicht voran. Irgendwie ist es, ich bin schon so lange dran und irgendwie ändert sich nichts. Ey, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und Jüngerschaft leben, und immer wieder nachfragen, hey, wie geht's dir mit? Hey, ich bete für dich, ich stehe mit dir. Wir hatten das neulich erst in der Jugend, wo wir ganz gezielt eine Person hatten, haben gesagt, ey, wenn du es gerade nicht schaffst, wir stehen mit dir und um dich. Und wir haben uns um die Person gestellt und gebetet und haben gesagt, wir stellen uns jetzt in dieses Problem mit rein und wir sind eins. Du musst es nicht alleine schaffen. So wertvoll. Wenn wir wirklich zu reifen Christen werden wollen, dann brauchen wir die gelebte Jüngerschaft. Und das wäre meine Hauptantwort. Für warum denn Gemeinde, ich kann das ja auch alles zu Hause machen, ist, ey, zu Hause habe ich die gelebte Jüngerschaft nicht. Ich kriege den Input, ja, ich kriege vielleicht auch die Anbetung und es ist auch vielleicht, ey, wenn du so ein Fernstudium-Mensch bist, der das alles alleine hinkriegt, super. Ey, dann wächst du auch für dich und so, ist cool. Aber ich glaube, wir allermeisten, wir brauchen es, gemeinsam unterwegs zu sein. Und uns gegenseitig in unserem Wachstum zu befeuern. Und das kriegst du einfach am allerbesten, wenn du in eine Gemeinde gehst. Wenn du dich unter deinesgleichen mischt. Wenn wir sagen, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Lass uns Leben teilen in mehr als nur gemeinsame Mahlzeiten essen. Und das ist super. Also gemeinsame Mahlzeiten ist A und O. Ey, das meiste, was Jesus mit seinen Leuten gemacht hat, ist Essen. Ja, aber es gab halt auch mal ein bisschen Leere. Ein bisschen den J-Faktor eben. Mein Pastor daheim, der hat immer von dem Sakrament von Kartoffelsalat und Bier gesprochen. Und er meinte, es gibt keine bessere Plätze, um mit Leuten über Jesus ins Gespräch zu kommen, als wenn du auf irgendeiner Party sitzt, mit einem Pappteller voll Kartoffelsalat auf den Knien und einer Bierflasche in der Hand. Ja, das Sakrament von Kartoffelsalat und Bier. Brauchen wir. Ganz dringend. Das tut uns gut. Wir hatten am Freitag Bereichsleitertreffen. Wir haben bei Bauers im Garten gegrillt. Wir waren bis Mitternacht da oder so. War super. So ein guter Abend. Es tut gut, gemeinsam zusammenzukommen und unser Leben zu teilen. Und das liebe ich an Gemeinde. Dass all das und noch so viel mehr drinsteckt. So Modelle sind ja auch immer nur, können immer, uns immer nur so weit tragen. Aber ich finde, da kann man es gut sehen. Und das ist das, wo wir gerade echt investieren wollen. Als Gemeinde. Wir wollen in Jüngerschaft, in gelebte Jüngerschaft investieren. Was mir nämlich auch gesagt wurde in der letzten Woche ist, wir sind oft hierin gar nicht so schlecht. Wir wollen, dass Leute durch die Tür kommen und hier Anschluss finden. Und wir sind ganz gut darin, Leute in die Gemeinde reinzubekommen. Aber wenn du schon eine Weile in der Gemeinde drinne bist, dann gehen wir ein bisschen davon aus, dass ihr halt gut versorgt seid und so ihr euer Ding macht. Aber man kann bei uns zurzeit ganz gut durch die Maschen rutschen und ein bisschen übersehen werden. Und vielleicht gehst du seit 4 Jahren in unsere Gemeinde und weißt immer noch nicht, was für Hauskreise existieren und wo du hingehen könntest. Und deswegen sagen wir, um all das andere zu leben, was ich auch gesagt habe, müssen wir hier an der Stelle schrauben und investieren. Und ich glaube, dass es gut wird. Wir haben da gute Ideen und Gedanken. Natürlich müssen wir an allem bauen und wir wollen alles voranbringen. Und es wird Änderungen geben wahrscheinlich. Aber wir sagen, hey, wir wollen in allererster Linie gottähnlicher werden. Ihn anbeten und darin wachsen. Und ich glaube, eine der großen Schlüssel ist gelebte Jüngerschaft. Die wir zum Beispiel heute Nachmittag haben werden. Ich will der Ansage nicht vorausgreifen, aber ihr habt alle schon Bescheid bekommen. Gartencafé bei Glöcklers. zieht euch warm an. Regenmantel mit. Aber wir wollen gelebte Jüngerschaft haben in der Gemeinschaft. Das ist das, was zurzeit mein Herz voll macht. Und dass ich mir immer wieder frage, ey, warum Gemeinde? Gemeinde kann anstrengend sein. Gemeinde kann hart sein. Gemeinde kann wehtun. Gemeinde kann enttäuschend und frustrierend sein. Mir hat mal jemand gesagt, ein Pastorenkind, die sagte, ich weiß, dass die Gemeinde, also nee, anders, sie hat gesagt, Gemeinde ist wie die Arche. Sie weiß, dass es das Gefäß ist, was uns durchrettet durch die Sintflut. Aber für sie war als Pastorenkind ganz oft die Gemeinde einfach nur ein beschissenes Boot. Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder das Gute in Gemeinde sehen. Die Braut Jesu in Gemeinde sehen. Und dass wir immer wieder daran arbeiten, zu sagen, hey, lass uns das Harte hinter uns lassen. Lass uns immer wieder Gemeinschaft leben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, in der Art und Weise, wie ihr miteinander unterwegs seid, wer wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört? Und das wünsche ich mir von Gemeinde. Das wünsche ich mir und ich sehe das Potenzial in uns, dass Gott echt coole Sachen in und durch uns tun kann. Und manchmal muss man das ein bisschen in den Rahmen geben und ein bisschen neu strukturieren und der Zeit anpassen. Aber ich liebe Gemeinde. Ich glaube, kennt ihr, ich habe schon überlegt, ob ich es euch mitbringe, aber ihr habt es bestimmt schon oft gesehen, die Hoffnung der Welt ist die Ortsgemeinde und der Text läuft in eine Richtung und sagt es relativ negativ. Und dann wird aber das umgedreht und läuft es von unten nach oben und auf einmal ist es klar, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist. Und das glaube ich nach wie vor und ich glaube, dass wir die Verantwortung auch haben, Gottes Braut, Jesu Braut zu bereiten bis an den Tag, wo er wiederkommt. Und ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, Gemeinde zu bauen, voranzubringen und zu sehen, was Gott noch alles mit uns vorhat. Und deswegen schicke ich euch nach Hause mit der Frage, ey, warum kommst du zur Gemeinde? Was ist dir wichtig? Ich habe euch jetzt alles erzählt, was mir wichtig ist. Mir ist bestimmt noch mehr wichtig, das waren jetzt erstmal so die Hauptpunkte. Ich will eine Mehrgenerationengemeinde sein, dass wir von ganz klein bis ganz groß gemeinsam unterwegs sind. Ich will, dass wir nach außen gehen. Ich will noch so viel mehr. Aber ich will vor allen Dingen, dass wir uns nach Gott ausstrecken und schauen, was er für uns bereithält. Warum Gemeinde? Warum kommst du in Gemeinde? Oder warum kommst du nicht in Gemeinde? Auch eine gute Frage. Lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du so ein kreativer, großer, unendlicher Gott bist, der Gemeinde als Grundkonzept angestoßen hat, der ein Gott der Gemeinschaft und des gemeinsamen Lebens ist. Und ich danke dir, dass diese Gemeinde Teil deines Leibes und deiner Braut ist. Und Jesus, wir strecken uns nach deinem Willen aus. Und wir sagen, wir wollen sehen, was du auf dem Herzen hast. Sprich du zu uns jetzt über die Woche. Zeig uns auf, was Gemeinde an tollen Potenzialen hat. Wo wir Gemeinde lieben und was das ist, warum wir zur Gemeinde kommen. Wirk du unter uns und breite dich in uns immer mehr aus. Herr, wir wollen dein Reich bauen und sehen, wie deine Herrlichkeit zunimmt. Amen.